Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Immer mehr Schulden, eine immer riskantere Geldpolitik und immer mehr Rettungspakete. Steuert unser Finanzsystem auf einen Kipppunkt zu? Frank Schäffler, FDP-Politiker und langjähriger Kritiker der Schuldenpolitik, sagt, das Problem wird unterschätzt. In seinem neuen Buch Generation Debts erklärt er, warum die Verschuldung der Staaten zum Risiko wird und warum ausgerechnet Bitcoin in diesem Umfeld plötzlich eine ganz neue Rolle spielen könnte. Wer also jetzt wissen will, ob uns eine gefährliche Schuldenlawine droht, wie unsere Verschuldung mit dem Bitcoin-Kurs zusammenhängt und was das für die Zukunft unseres Geldes bedeutet, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben und sich diesen Videopodcast anschauen. Und damit hallo, herzlich willkommen, Frank. Schön, dass wir beide mal wieder miteinander sprechen. Und ja, du warst fleißig gewesen in letzter Zeit. Ich kann es auch mal kurz hochhalten. Du hast ein Buch geschrieben. Hier steht es nochmal. Generation Debts, Schuldengeneration. Ich habe schon reingelesen, auf jeden Fall. Das habe ich erst vor ein paar Tagen bekommen, da habe ich es noch nicht ganz durchgelesen, aber finde das Thema schon mal super gut auch. Und meine Frage erstmal zum Anfang, ja, wie kommst du da drauf? Also gerade die Generation, die dann auch irgendwie dafür dazu schuld sind, irgendwie jetzt die Boomer-Generation machst du dafür mitverantwortlich und hol uns ab.
Ja, hallo Sven, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin ja selbst ein Boomer und zwar nicht dem Jahrgang nach, aber dem Gefühl nach. Und meine Kinder würden mich sicherlich so bezeichnen. Und ich wollte ein Buch aus der Boomer-Sicht über die Generation Debts, über die Schuldengeneration schreiben, die das alles bezahlen muss, was wir so angehäuft haben an Problemen, dass die Schuldenpolitik der öffentlichen Hand, das eine, aber es ist natürlich auch noch die impliziten Schulden, die wir aufgebaut haben im Rentensystem, von großer Bedeutung. Und irgendwie muss das ja mal abgetragen werden. Und da ist die Frage, wie kann man das vernünftig machen? Und auch, was kann da Bitcoin dazu beitragen, dass das möglich wird? Und darum geht es in dem Buch. Also es ist im Kern die Sorge eines Boomers über die Zukunft.
Ja, und vor allem auch, was können die jungen Menschen vielleicht noch machen, um sich dann zu schützen? Weil ich bin ja auch nicht mehr so jung, aber auch wir müssen das dann irgendwie alles bezahlen, die ganzen Schulden. Das wird ja nicht günstiger. Gerade bei hohen Zinsen oder relativ vergleichsweise hohen Zinsen, die wir gerade haben, merkt man das ja auch sehr, sehr stark. Und die Frage, die sich dabei viele stellen, ist, wie stark sind wir denn verschuldet? Man sieht dann ja Japan immer noch, die haben dann über 250% Staatsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt. Da könnte man ja sagen, da sind wir in der Eurozone mit, ich sag mal, über 80% an die 90% im Schnitt. Eigentlich haben wir noch ganz viel Luft. Warum denn jetzt Sorgen machen? Ist doch gar kein Problem, oder?
Ja, wir haben ja in Deutschland die Schuldenbremse ausgesetzt und damit haben wir eigentlich das Fass aufgemacht, dass Deutschland seine Verschuldung in den nächsten Jahren auch massiv ansteigen lässt. Und das wird natürlich in der Eurozone unmittelbar Auswirkungen haben in den nächsten Jahren. Du hast gesagt, in der Eurozone haben wir ungefähr 80, knapp 90% Verschuldung. Aber die niedrigen Zinsen haben im Wesentlichen auch mit dem guten Rating von Deutschland zu tun. Und wenn wir unser Rating verlieren, dann wird das für Italien, dann wird das für Spanien, für Frankreich viel, viel schwieriger, ihre Zinslast aus dem Haushalt zu bezahlen. Und das wird automatisch dazu führen, dass wir in eine neue Euro-Krise hineinschlittern. Deshalb ist eine solide Finanzpolitik eben existenziell. Denn wir haben ja nicht nur diese offensichtlichen Schulden, sondern ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben ja auch implizite Verschuldung durch die Rente. Und da schätzt die Stiftung Marktwirtschaft den Bestand unserer Schulden auf 450% unseres BIPs. Und das ist eine gewaltige Summe. Das würde letztendlich bedeuten, dass Deutschland 4,5 Jahre jeder von uns umsonst arbeiten muss, um diese Schuldenlast zu tragen.
Ja, aber glaubst du, dass man da überhaupt noch von runterkommen kann? Wenn du sagst, Demografie, ältere in der Gesellschaft, das heißt, die Ausgaben, die Sozialausgaben werden weiter steigen. Das Wirtschaftswachstum, ja, braucht man, das ist ja wirklich minimal, was wir da gerade sehen, einfach auch gerade vor allem in Deutschland, in der im stärksten und größten Land, größte Volkswirtschaft Europas, die schwächelt massiv. Wir sehen die Automobilbranche, heute VW, Gewinnwarnung war das, glaube ich, eine massive, die wir da auch gesehen haben. Also ich stelle mir ja die Frage, wie lang kann da eine Eurozone das noch aushalten, gerade bei dem Zinsniveau, das ist zwar nicht extrem hoch historisch, aber relativ zu den Schulden. Also wenn die dann jetzt da nicht runterkommen, wenn wir eine stärkte Inflation noch weiterhin sehen, jetzt haben wir gerade die Ölpreisthematik durch den Iran sehr, sehr stark. Also wie lange hält das die Eurozone noch aus, bis wir dann wieder, wir hatten es ja schon mal gehabt nach der Finanzkrise damals mit Griechenland, da warst du ja auch einer der großen, ja auch Kritiker der Rettungspakete bei der Eurokrise. Siehst du das Szenario, dass wir da auch bald wieder in einer Eurokrise 2.0 kommen, für wahrscheinlich?
Die Gefahr besteht schon, wenn wir den Wachstumsmotor in Europa nicht wieder anschalten. Der eigentliche Wachstumsmotor sollte ja eigentlich der Binnenmarkt sein, aber wir sorgen ja selbst durch Regulierung und durch Handelshemmnisse innerhalb des gemeinsamen Marktes für Hemmnisse und das müssen wir lockern. Und wenn wir das täten, dann gibt es natürlich schon Chancen, aber dafür braucht es natürlich einen gemeinsamen Konsens und den gibt es leider nicht ausreichend innerhalb der EU und deshalb schwächeln wir ja auch im Verhältnis zu anderen Regionen auf dieser Welt, Amerika, Afrika, Asien, die überholen uns in den letzten Jahren ganz massiv und deshalb haben wir auch diese ökonomischen Probleme. Das heißt, wir müssen ja im Wesentlichen, glaube ich, auch dafür sorgen, dass der Kapitalmarkt in Deutschland und Europa vor allem funktioniert. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen verstärkt in Aktien investieren. Das ist individuell die Lösung, aber das ist auch gesamtstaatlich und volkswirtschaftlich die Lösung. Länder auf dieser Welt, wie Schweden beispielsweise, die machen uns vor, wie man auch ein gesetzliches Rentenversicherungssystem mit Kapitaldeckung begleiten kann und damit kann man schon ganz erheblich die Rentenproblematik der jungen Generation lösen. Die Jungen haben ja heute das Problem, dass sie nicht nur die Boomer finanzieren müssen, sondern sie müssen gleichzeitig die Schuldenlast tragen und sie müssen gleichzeitig hohe Beiträge bezahlen für eigene Rente, die sie wiederum nicht in die Lage versetzt, etwas mehr oder weniger auf Sozialhilfeniveau eine Rente zu beziehen. Und das führt letztendlich dazu, dass sie gar keinen Spielraum haben, selbst zu sparen. Und das ist das Kernproblem. Also deshalb müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass die Menschen entweder, das schlage ich vor, eine Opt-out-Regelung bekommen, also dass die Angestellten, die heute Pflichtmitglied sind in der gesetzlichen Rentenversicherung, dass sie sagen können, ich spare selbst. Dass diese 18,6%, die mein Arbeitgeber und ich einbezahle, die spare ich selbst. Und da zeige ich in meinem Buch Modellrechnung, was das eigentlich heißt. Ja, wenn heute ein Mindestlohnempfänger, der 15 Euro beispielsweise, das ist ja noch nicht der aktuelle Mindestlohn, aber da kommen wir ja mittelfristig hin, wenn der heute über 35, 40, 45 Jahre selbst in Aktienfonds oder anderes sparen könnte, ja, dann hätte er nach 35 Jahren hätte er 750.000 Euro, nach 40 Jahren 1 Million und nach 45 Jahren sogar 1,5 Millionen preisbereinigt an Kapital in einem Aktienfonds angespart. Und dann wäre er ein reicher Rentner und nicht ein armer Rentner, der von Sozialhilfe im Zweifel leben muss. Und das macht eben einen Unterschied aus. Und das zeige ich eben in diesem Buch, dass wir eigentlich zu Kapitaldeckung übergehen müssen.
Ja, ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt. Eine Eigenverantwortung, die sprichst du immer wieder an in deinem Buch. Ich habe es auch gesehen mit der Schweiz, hast du ein Kapitel, die ja deutlich besser dasteht in eigentlich fast allen Punkten, gerade auch bei der Verschuldung, weil da eben auch noch mehr Verantwortung übernommen wird, im Zweifel für die Schulden, die man dann auch macht, was ja per se passieren kann, was jetzt auch nicht immer nur zu verteufeln ist. Was bei uns teilweise vielleicht so ein bisschen von sich geschoben wird, dann diese Verantwortung. Du hast auch Milei, hast du angesprochen, Argentinien, den Kettensägenpräsidenten, der da immer auch sagt, ja, auch da eine gewisse Sparsamkeit an den Tag legt, was natürlich nicht heißt, dass man nicht auch Investitionen trifft. Das ist trotzdem ganz wichtig, das darf man nicht vergessen. Aber Eigenverantwortung, das trifft dort die Bitcoin-Community, glaube ich. Viele Bitcoin-Investoren setzen auf diese Eigenverantwortung, wollen eben nicht mehr nur dem Staat mit der umlagefinanzierten Rente vertrauen. Und ich glaube, das ist, wenn es eins der Learnings gibt, dann ist es sicherlich auch eins, ja, es ist genau das, mehr Eigenverantwortung. Aber glaubst du, dass wir überhaupt bereit sind mehr für mehr Eigenverantwortung, für mehr Schweiz, für mehr Argentinien? Kann man das der deutschen Gesellschaft zumuten?
Ja, ich glaube schon. Man sieht das ja auch bei den jungen Menschen, ne, dass sie verstärkt in Bitcoin investieren, aber auch in Aktien investieren. Also die Akzeptanz ist da schon vorhanden. Nur die Menschen müssen natürlich die Möglichkeit haben, ne, wenn ihnen der Staat alles wegnimmt, dann bleibt natürlich nichts übrig, um zu sparen. Und das Beispiel Argentinien ist eben für uns Mahnung. Denn Argentinien war im letzten, also im vorletzten Jahrhundert, 1860, die 50 Jahre danach, ist Argentinien zum einen der reichsten Länder auf dieser Welt geworden durch Marktöffnung, durch Marktwirtschaft letztendlich. Man ist dorthin ausgewandert, weil es ja das Traumland, das Sehnsuchtland vieler Europäer damals war. Und man hat dann innerhalb von weiteren 50 Jahren, eigentlich ab dem Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg, wieder 50 Jahre das Land heruntergewirtschaftet. Und jetzt war es oder ist es das Armenhaus Amerikas. Und jetzt braucht es ein Javier Milei, um das Ganze wieder in die andere Richtung zu drängen, aber natürlich mit ganz harten Einschnitten. Und ich glaube, wir mussten daraus lernen und frühzeitig die richtigen Weichen stellen, damit es nicht dieser ganz harten Einschnitte bedarf.
Dabei möchte ich ja vor allem heute mit dir über Bitcoin und Krypto, über Aktien auch sprechen, also generell den Finanzmarkt als solches. Und da fällt mir oft der Vergleich ein, der oft seit der Finanzkrise 2008 gezeigt wird, die Märkte sind wie Junkies, sie brauchen immer neue Liquidität, sie sind eigentlich gar nicht mehr so funktional, sie bilden auch die Realwirtschaft immer schlechter ab und wir kennen es ja auch von der Berichterstattung, wenn jetzt der Notenbankpräsident ein Statement abgibt, alle horchen, gibt es eine Geldmengenausweitung, potenziellen Quantitative Easing oder Zinsreduktion und so weiter und so fort. Was ist denn deine Meinung, wie funktional sind die Märkte eigentlich noch oder werden eben alle Boote gehoben, weil das Wasser steigt sozusagen, also egal ob jetzt Aktien, ob Bitcoin, ist das nicht primär ein Effekt, der durch eben Geldmengenausweitung kommt oder siehst du hier durchaus auch noch die realwirtschaftliche Komponente?
Ja, ich bin da ja Österreicher von der Denke her und ich halte natürlich die Politik der Notenbanken für urrechtlich für diese Blasen, die wir an den Immobilienmärkten, an den Aktienmärkten immer wieder erleben. Das sind Übertreibungen, die durch billiges Geld erzeugt wurden und die sich dann immer wieder korrigieren, weil die Investoren nicht mehr an die Realisierung glauben dieser Projekte. Und dann entsteht natürlich sehr schnell Panik und das führt wiederum zu Bass und das führt wiederum dann ja zu Leiten von Banken, dass eigentlich seit 2008 immer wieder erlebt haben. Das war auch für mich ein einschneidendes Ereignis damals, die Lehman-Pleite. Weil bis dahin glaubte man ja auf dieser Welt, dass sich die Risiken irgendwie verteilen, ja, und dass diese Geldpolitik eigentlich keinen Einfluss hat auf die Realwirtschaft. Und spätestens seitdem, also bin ich Österreicher und viele andere auch. Und das führt halt auch dazu, dass es auch dann eine Debatte über die Geldpolitik gibt. Und da ist natürlich kein Ende in Sicht, leider. Ja, das muss man leider sagen. Die Europäische Zentralbank druckt Geld, das keinen Morgen gibt. Und die Amerikaner natürlich auch. Ja, die sind die Leitwährung nach wie vor. Und die Verschuldung der Amerikaner ist natürlich auch gigantisch gestiegen. Die hat sich 2009 hatten die Amerikaner so eine Verschuldung von, glaube ich, 65%. Und inzwischen haben wir doppelt so hohe Verschuldung zum BIP. Daran sieht man, und jetzt durch die ganzen Maßnahmen, die Trump einleitet, also die Zölle auf der einen Seite und die militärischen Auseinandersetzungen auf der anderen Seite, führt das natürlich auch nicht dazu, dass jetzt weniger Schulden gemacht werden, sondern er macht eigentlich munter weiter. Insofern wird es eine Intervention der Notenbanken auch weiterhin geben, und dann wird man das Problem über Inflation oder finanzielle Repression lösen wollen. Und das hat natürlich unheimlich viele Kollateralschäden an anderer Stelle. Ja, das führt dazu, dass der Staat fetter wird. Das führt dazu, dass Banken stärker, noch stärker reguliert werden, Finanzmärkte stärker reguliert werden. Also das sind alles Kollateralschäden dieser falschen Notenbankpolitik. Und das führt wiederum dazu, dass immer weniger Marktwirtschaft existiert. Und ja, das ist ja auch der Drive, den letztendlich Bitcoin erzeugt. Ja? Bitcoin ist ja letztendlich die Antwort darauf, auf diese Entwicklung. Ja? Ist ja auch in dieser Zeit entstanden, 2009. Und deshalb glaube ich auch, wird Bitcoin auch nach wie vor eine ganz maßgebliche Rolle spielen.
Ja, ich glaube, der spannende Punkt ist ja dabei zu sagen, eigentlich, solange die Notenbanken weiter das machen, was sie tun, nämlich die Geldmenge auszuweiten, auch wenn man sagen kann, sie können vielleicht nicht immer so viel dafür, weil der Staat sie dazu auch zwingt manchmal. Also da frage ich mich auch, so ein armer Notenbankchef, was soll der auch sonst tun, wenn die Regierung die Schulden macht, sage ich mal. Aber das ist doch eigentlich die größte Chance, Bitcoin, aber auch die größte Gefahr. Theoretisch, das haben wir zwar noch nie erlebt in der Geschichte der Menschheit, wenn jetzt die Notenbank wirklich eine ganz stabile Geldpolitik fahren würde, es nicht zu dieser Inflation kommen würde, nicht zu dieser Geldmengenausweitung, dann wäre das doch für Bitcoin im Grunde genommen auch, ja, nicht der Todesstoß, das würde ich nicht sagen. Bitcoin hat darüber hinaus noch gute Funktionalitäten, dass ich es eben gut von A nach B versenden kann, auch große Mengen eben natürlich. Dafür macht es, das ist schon eine gute Funktionalität, aber der Wertspeichereffekt, der wäre dann ja gar nicht mehr so relevant, oder?
Ja, aber das ist ja die Erkenntnis, die Friedrich von Hayek er hat ja mal 1976 ein Buch geschrieben, die Entnationalisierung des Geldes, wo er die These vertreten hat, dass man das Geldwesen dem Wettbewerb aussetzen muss. Nur so können es diszipliniert werden. Wenn man das nicht macht, dann wird halt das staatliche Geld fortlaufend manipuliert und damit ruiniert. Und Bitcoin ist die Antwort darauf. Das ist eigentlich die Umsetzung der Hayek'schen Idee, Geld dem Wettbewerb auszusetzen, auf den privaten Wettbewerb auszusetzen. Und ja, Bitcoin ist der erste wirkliche Großangriff gewesen auf das staatliche Geldmonopol. Und viele haben ja immer gesagt, ja, das wird nicht funktionieren und so weiter. Aber wir sehen inzwischen, trotz aller Kursausschläge, die es bei jungen Währungen oder jungen Innovationen gibt, immer wieder der Fall ist, Bitcoin ist immer noch da.
Ja, und wird auch bleiben. Und da ist auch immer die Frage, wie hoch kann Bitcoin steigen, wie hoch kann der Bitcoin-Kurs steigen? Und da ist für mich immer die Antwort, naja, das hängt immer davon ab, wie viel Geld eben in den Markt geworfen wird. Das heißt, es tendiert zu unendlich, genauso wie unendlich eben eine Inflation, eine Geldmengenausweitung sein kann. Und das finde ich das Schöne, es ist eben nicht noch oben gedeckelt, wo man denkt, ja, aber das ist der maximale Kurs. Das denken ja immer noch viele. Es gibt keinen maximalen Kurs in dem Sinne. Das hängt halt davon ab, was der Staat macht eines Tages.
Genau, also, klar. Das ist natürlich
ein praktisches Asset dann. Würdest du denn sagen, dass dann vielleicht auch gerade der Staat darauf setzen sollte? Es gab ja sogar mal Diskussionen, Bitcoin-Reserve vor ein paar Monaten stärker in den USA angetrieben. Wir hatten sie kurz auch sogar im Deutschen Bundestag. Du bist jemand auch gewesen, der das Thema Krypto-Bitcoin stark in die Politik getrieben hat, in deine eigene Partei, in die FDP, das sozusagen ja dort zu pushen, das Thema. Leider Bitcoin-Reserve haben wir noch keine in Deutschland, leider. Aber hältst du das für sinnvoll, dass der Staat da auch sich so positioniert?
Ja. Ehrlich gesagt, ja. Ich meine, warum soll die Notenbank nur Goldreserven halten? Warum soll sie nicht auch Bitcoin-Reserven halten? Das habe ich nie verstanden, und deshalb habe ich das auch selbst schon vorgeschlagen. Und ähnlich wie bei Gold wissen wir ja auch gar nicht, ob und wie viel Gold immer wieder von Notenbanken gehalten werden, da gibt es ja immer nur Spekulationen. Ja? Wir können dann natürlich in unsere Notenbankbilanz gucken und so, aber wir haben in der Geschichte des Goldes erlebt, dass mit seinem Kurs durchaus Schindluder getrieben wurde und er über Jahrzehnte manipuliert wurde. Und das ist vielleicht bei Bitcoin nicht so ganz einfach möglich, weil es ja natürlich nicht anonym ist, sondern nur pseudonym. Aber man kann das natürlich alles mit Mittelsmännern und mit anderen Dingen auch machen. Also wer weiß, was die Notenbanken im Hintergrund da tun, um auch den Bitcoin zu erwerben, ja, und bei sich zu halten und also damit auch den Kurs zu beeinflussen.
Ja, also könntest du dir auch vorstellen, dass Notenbanken perspektivisch auch Bitcoin holen, weil das Argument, was ich oft gehört habe, war, es ist zu volatil. Weil sonst ist die Frage, warum habt ihr denn so viel Gold? Das ist ja nicht für die 10% Industrieproduktion, dass man deswegen Gold hortet, sondern es ist ein reiner Wertspeicher eben aufgrund der Knappheit und das Kriterium würde ja auch Bitcoin erfüllen. Also ist das nicht dann auch
perspektivisch? Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Notenbanken Assets kaufen im weitesten Sinne. Ja, die japanische Notenbank ist beispielsweise der größte Anteilseigner des japanischen Aktienindex. Machen die das aus geldpolitischen Gründen. Und die Russen kaufen Gold, weil sie unabhängig hier vom Dollar werden wollen. Ja, oder weil sie da jetzt gar keinen Zugang mehr zum Dollar haben. Also es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum Notenbanken in Assets allgemein investieren. Und deshalb glaube ich auch, wird das Gleiche für Bitcoin gelten. Es gibt ja Notenbanken, die das schon machen. Es gibt auch Staatsfonds, die das schon machen. Der norwegische beispielsweise macht das schon. Das machen die einfach, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Und so wird das auch eine kluge Notenbank machen am Ende. Aber vielleicht nicht nur, sondern vielleicht auch wie es bei Gold geschehen ist, um vielleicht auch die Dinge ein Stück weit zu manipulieren. Da gibt's ja keine vollständige Transparenz dessen, was Notenbanken aktuell machen, sondern das ist ja auch ein geheimer Club, der sich immer wieder mal trifft und die Dinge austauscht.
Ja. Und es sind ja nicht nur die Notenbanken, die Preise manipulieren können, sondern auch große Banken. JP Morgan zum Beispiel war ja bekannt bei einem Silberpreis, dass der sehr stark durch Derivate entsprechend verändert wurde. Und das könnte uns beim Bitcoin genauso passieren, denn auch auf dem Bitcoin kann ich ja Derivate herausgeben. Genau. Das kommt immer mehr, sehr, sehr spannend. Es gibt ja auch hier schon einige Theorien, dass gerade durch die CME, Chicago Mercantile Exchange und so durch die Future-Kontrakte, die da aufgelegt werden, dass da schon auch Preisbeeinflussungen stattfinden, die vom Spotmarkt entkoppelt sind.
Das meine ich, also genau, also das machen die Notenbanken ja nicht alleine, sondern das machen die natürlich im Zusammenspiel auch mit Banken, mit Finanzdienstleistern. Und wie gesagt, das Beispiel beim Gold zeigt das, das war ja auch ein Zusammenspiel mit einigen Banken. Ich beschreibe das in meinem Buch auch, wie das stattgefunden hat. Das ist ja auch nachgewiesen, dass das stattgefunden hat und seit die Welt in stärker in Unruhe ist, funktionieren solche Sachen halt nicht mehr so gut, weil es natürlich immer Länder auf dieser Welt gibt, die dann andere Interessen haben, ob das jetzt China ist, ob das Russland ist oder ob das jetzt aktuell Amerika ist, da kommt man eben nicht mehr so schnell auf einen Konsens, wie das vielleicht früher der Fall war. Also insofern glaube ich, ist Bitcoin inzwischen natürlich auch ein bisschen Spielball dieser Akteure geworden. Und das beeinflusst natürlich auch den Preis in Euro oder Dollar. Und das muss man halt auch, glaube ich, immer berücksichtigen.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir zwar über Verschuldung primär heute reden und warum Bitcoin dafür super wichtig ist, gibt es eben auch diese politische, international politische Komponente, wo man sagen kann, okay, es gibt immer Staaten, die wollen nicht abhängig vom US-Dollar zu stark sein, die fragen sich, in welche alternative Fiat-Währung kann ich reingehen. ja, schwierig. Der chinesische Renminbi ist jetzt auch nicht gerade so offen. Dann ist die Frage, okay, der Euro vielleicht noch, aber da werden wir vielleicht auch sanktioniert, dann sagen manche Länder im potenziellen Sinne. Und ich glaube, dass dadurch vielleicht eben auch der Bitcoin attraktiver werden kann. Nicht, um damit vielleicht zu bezahlen, aber trotzdem eben Kapital ja zur Seite zu bringen, eben auch als Devisenreserve im besten Sinne und nicht, um damit eben ja ein paar kleine Sachen zu kaufen. Also da vielleicht nochmal die Frage auch an dich gerichtet. Glaubst du denn, dass Bitcoin auch im Payment, im Bezahlbereich dadurch relevanter werden könnte, also international gesprochen jetzt, wo man sich vielleicht eben auch nicht auf den US-Dollar einigen möchte? Oder ist es doch primär dieses digitale Gold, diese Komponente des reinen Wertspeichers für dich?
Das wird man sehen. Also jetzt aktuell ist natürlich eher der Wertspeicher. Aber wir sehen ja es beim Lightning-Netzwerk, welche Dynamik das hat. Ja, dass man auf der zweiten Ebene Möglichkeiten schafft, die dann wiederum auf das Zahlen einfacher möglich macht. Und dass jetzt Tesla mit seinem Stablecoin auf die Bitcoin-Blockchain oder auf Lightning geht, zeigt ja auch, dass das Ganze auch weitergeht. Das bleibt da nicht stehen, sondern es gibt ja weltweit Unternehmen und Firmen, die das nutzen. Und der Vorteil, dass man eben grenzüberschreitend schnell preiswert, ja, ohne jetzt die Goldbahn über die Grenze tragen zu müssen, Vermögen übertragen kann, das hat einen hohen Wert, gerade in unsicheren Zeiten. Wenn man in China lebt oder in Ländern mit Kapitalverkehrskontrollen, dann hat das einen sehr, sehr hohen Wert. Da musste man früher viele Verrenkungen machen, um sein Vermögen in einen sicheren Hafen zu bringen. Heute ist das eben viel, viel einfacher möglich.
Eine Frage, die gerade oft aufkommt, ist in Bezug auf Schulden, ob nicht sogar Stablecoins, wir sprechen gerade über Geld, und da spielt auch der digitale Euro eine Rolle, aber natürlich in den USA haben wir vor allem die Stablecoins, weniger das digitale Zentralbankgeld, dass man sagt, das wird genutzt dafür, um halt die Schulden zu distribuieren. Es fehlt die Nachfrage aus China, aus Russland nach Staatsanleihen. Was machen wir also? Wir machen den US-Dollar digital. Das heißt, wir hinterlegen den mit einer Staatsanleihe. Wir schaffen eine Nachfrage nach US-Staatsanleihen, also nach Schulden letztlich, die wir dann eben verteilen, sowohl in den USA, aber auch international. Also potenziell hält ja auch jeder Krypto-Investor oftmals noch ein paar digitale US-Dollar, wird also damit zum Staatsanleihenaufkäufer. Glaubst du, dass das auch bewusst von der US-Regierung ein Gedanke ist, um die ja, Verschuldungs-, das Potenzial oder die Schuldentragfähigkeit am Ende des Tages auch über Stablecoins zu lösen?
Eindeutig ja. Also, dass die Amerikaner ihre Stablecoins nur zulassen, die mit Bills, mit kurzlaufenden Staatsanleihen hinterlegt sind, deutet das ja an. Also, Stablecoins ermöglichen für die Amerikaner, dass sie ihre Verschuldungspolitik weiter intensivieren können und diese Verschuldung über die ganze Welt verteilen können. Vielleicht noch einfacher, als das in der Vergangenheit der Fall war. Denn gerade in Ländern mit Kapitalverkehrskontrollen ist es eben schwierig, mit Dollars zu handeln. Und das ist mit Stablecoins viel, viel einfacher möglich. Und sie repräsentieren ja auch letztendlich den US-Dollar und entwickelt sich zunehmend zu einem Zahlungsmittel in diesen Ländern. Und das ist insofern jetzt in dieser Logik ein schlaues Vorgehen der Amerikaner. Sie sagen das ja auch ganz offen, dass sie damit rechnen, dass das sich dynamisch weiterentwickeln wird. Umso weniger schlau ist das, was wir machen. Ja? Das mit dem digitalen Euro, das ist natürlich das Gegenteil, weil das so typisch deutsch, typisch europäisch, dass ein bürokratisches, digitales, zentralistisches Monster, dessen Einführung ja noch Jahre dauern wird, wenn es kommt. Und bis dahin haben die Amerikaner uns auch in dieser Frage abgehängt, unabhängig davon, dass ein digitaler Euro natürlich auch für die Freiheit des Einzelnen ein großes Problem ist, denn Nicht ohne Grund ist das einzige Land, das das erfolgreich eingeführt hat, China. Und das ist ja nicht der Ort der Freiheit auf dieser Welt, zumindest nicht der individuellen Freiheit. Also das muss einem große Sorgen machen. Deshalb bin ich auch ein Gegner des digitalen Euro. Ich halte das für einen Irrweg. Also wir sollten gucken, dass wir eher Projekte für Stablecoins in Euro voranbringen. Da gibt es ja ein paar Versuche, aber da ist die Regulatorik auch so schlecht gemacht in Europa, dass das nicht fliegen wird, ist meine Befürchtung.
Man sieht ja auch, das Volumen an Euro-Stablecoins ist verschwindend gering. 99% sind US-Dollar dominiert. Also wir haben bislang auch keinen Rahmen gefunden. Im Vergleich zum traditionellen Devisenhandel haben wir einen größeren Anteil. Da sind wir die zweitgrößte Währung der Welt. Ich weiß nicht genau, wie viel Prozent wir beteiligt sind. Auf jeden Fall ist der Anteil deutlich größer als im Stablecoin-Bereich. Das heißt, meine Vermutung ist so ein bisschen, die Amerikaner schaffen Fakten, bevor wir es überhaupt schaffen werden, einen digitalen Euro zu platzieren.
Das hat zwei Ursachen. Darf ich da nur sagen?
Ja,
das
gerne.
Hat zwei Ursachen. Die eine Ursache ist, dass wir lange, viel länger als die Amerikaner, eine Niedrigzinsphase hatten und nach wie vor ja jetzt auch bei den Zinsen anders agieren als die Amerikaner. Und da die Stablecoins ja hinterlegt werden müssen, war das lange nicht ertragreich, ja, wenn man da drauf zahlen muss, wenn man sie quasi auf die Bank legen muss. Und das Zweite ist eben das, was ich gerade sage, auf die Bank legen. Die Amerikaner sagen, ihr könnt das in Staatsanleihen investieren. In Europa sagt man, dass die überwiegend auf der Bank liegen müssen. Ja? Und das macht das Ganze eben nicht mehr so attraktiv. Ja? Und das führt dann gleichzeitig auch noch zu systemischen Risiken im Bankensystem, die dann nicht zu unterschätzen sind. Also die Europäer machen es einfach schlecht.
Und schwächen dabei noch den Bankensektor und eben senden, glaube ich, die falschen Signale an die Verbraucherinnen und Verbraucher, wie sie ihr Geld denn dadurch anlegen können. Also für Bitcoin auf jeden Fall keine Konkurrenz, der digitale Euro, das können wir, glaube ich, beide mal so festhalten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dadurch wird er eher noch attraktiver gemacht. Zum Abschluss möchte ich so ein bisschen mit dir einen Ausblick wagen, wo es denn mit den Schulden hingeht. Aktuell kann man sagen, vieles deutet darauf hin, dass die Schulden zunehmen werden, aufgrund der genannten Probleme, die wir haben, dass wir die Schuldenbremse überhaupt nicht mehr in Kraft haben, dass die Demografie, Sozialausgaben massiv steigen, gar kein Ende absehbar ist. Und da gibt es eine Theorie, und da würde ich gerne deine Meinung zu hören, die besagt, naja, durch die künstliche Intelligenz, durch die humanoiden Roboter und so, werden wir vielleicht wieder in eine Phase kommen, wo wir das demografische Defizit überkompensieren können durch eine synthetische Arbeit. Dadurch, dass wir sozusagen viel mehr produktiv erwirtschaften können, auch als Land, das immer älter wird, dass das also nicht mehr das Problem ist in dem Fall. Und dass vielleicht eine Phase kommt von Wirtschaftswachstum, wie wir es nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, wo wir auch von sehr hohen Schulden in USA, Großbritannien doch wieder runterkommen konnten durch eben Wirtschaftswachstum, durch demografisches Wachstum. Kannst du dir vorstellen, dass wir durch die Technologie in eine neue Zeit kommen, dass wir diese Schulden doch durch Wachstum, was ja aktuell nicht vorstellbar ist, in den Griff kriegen können? Oder ist das ein Märchen für dich?
Naja, die KI-Entwicklung, die wird natürlich schon erhöhte Wachstumspotenziale heben. Da bin ich fest überzeugt. Also das ist eine neue industrielle Revolution, die hier ansteht. Und die wird natürlich Wachstumskräfte entfalten. Wir werden eben noch effizienter arbeiten können. Das merken wir jetzt schon im Alltag mit Notebook, LM und wie sie alle heißen. Also das revolutioniert ja ganz viele Wirtschaftsbereiche. Aber die Frage ist natürlich, ob wir da mitmachen, ob wir da irgendeine Rolle spielen als Europäer. Also die bisherigen KI-Modelle kommen eigentlich im Wesentlichen aus Amerika oder China und so weiter. Und wir sind auf der Anwenderseite. Gut, da kann man auch sagen, da braucht es dann auch Produkte und Dienstleistungen, die intelligent sind und die dann genutzt werden können. Aber die Basis legen erstmal andere. Und wir sind da weit davon entfernt, mithalten zu können. Nur am Rande vielleicht mithalten zu können. Und ich glaube halt, dass die eigentliche Herausforderung in den nächsten Jahren ist, dass wir in Deutschland und Europa Wachstumskräfte so entfalten können, dass sowas auch in Deutschland entstehen kann. Und das hat natürlich viel mit Regulatorik zu tun. Wir denken ja immer, immer erst an die Gefahren und weniger an den Nutzen und regulieren alles vorweg immer. Und das Zweite ist, dass wir halt im Zweifel ja auch so hohe Energiekosten haben, dass das, was bei KI gebraucht wird, nämlich viel Energie, dass das in Deutschland insbesondere nicht wettbewerbsfähig ist. Und deshalb brauchen wir auch wieder preiswerte Energie, die 24/7 zur Verfügung steht, egal ob der Wind weht oder die Sonne scheint. Und deshalb müssen wir auch wieder einen Einstieg in die Kernenergie machen, weil das die CO2-freie Energieform ist, die man preiswert zur Verfügung stellen kann. Und deshalb war natürlich auch der Atomausstieg in Deutschland ja eine absolute Fehlentscheidung.
Ich höre daraus, ja, technologisches Wachstum ist möglich, aber ob wir das in Deutschland und in Europa wirklich nutzen werden für uns, das ist die große Frage, ob wir es schaffen zu nutzen, um halt auch Schulden vielleicht abzubauen, herauszuwachsen. Das können wir nicht beantworten. Aktuell sieht es unbedingt nicht danach aus, dass wir das auch hinbekommen. Was dabei vielleicht etwas Schöne ist, und da können wir die Brücke schlagen zu Bitcoin. Bitcoin ist unabhängig davon. Es ist eben nicht regional an einen Staat gebunden, sondern es ist halt eben ja ein globales Asset. Und das ist eben etwas, glaube ich, was dann immer ja im Zweifel auch outperformt die Staaten, die jetzt eben nicht mehr mit dem Wachstum mithalten können. Und das Schuldenwachstum, das wird weitergehen, auf jeden Fall, glaube ich, erstmal. Daran glauben wir beide zumindest. Wie das funktionieren kann, das hast du eben skizziert. Ich halte es gerne auch nochmal rein. Dein Buch in die Kamera ist auch ganz frisch erschienen gerade. Ist noch warm, genau. Ist noch warm gedruckt. Und es gibt es überall erhältlich oder wo?
In allen guten, gut geführten Buchhandlungen, bei Amazon natürlich auch und so weiter. Und lass dir gerne auch eine Bewertung bei Amazon.
Genau, das ist mal ganz, ganz wichtig. Das hilft auf jeden Fall. Genau. Lest gerne rein. Ich habe auch schon reingelesen. Ich fand es auf jeden Fall gut. Ich finde das Thema Schulden spannend. Ich kann mich da lange zu unterhalten. Es betrifft uns alle. Wir alle können was dagegen machen, auch gegen die Verarmung. Denn Inflation führt letztendlich zu Armut, dann auch zu einer Entwertung. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Da ist Bitcoin eben mit, oder das ist das beste Asset, das das kompensieren kann. Ich glaube, wir haben gerade aufgezeigt, wie das funktioniert, was die geopolitischen Hintergründe da vielleicht auch dazu sind und dass ein digitaler Euro nicht unbedingt die Alternative ist, die uns jetzt alle retten wird. In diesem Sinne, Frank, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Und ihr dort draußen, wenn ihr weiterhin solche Interviews nicht verpassen wollt, denkt dran, abonniert unseren Channel, läutet die Glocke und damit macht es gut.